Ich freue mich darauf, mit euch in unserem zweiten Gottesdienst im Advent über Frieden nachzudenken und ich kann der Versuchung einfach nicht widerstehen. Ich zeige euch einen 10-sekündigen Ausschnitt aus einem Filmklassiker, nämlich Miss Undercover. Wer kennt den noch? Ihr verratet alle euer Alter, wenn ihr das jetzt aufhebt, aber ist gut. Sandra Bullock ist eine Polizistin und sie muss als Undercover-Agent, so eine richtig taffe Polizistin, so ein bisschen ein Mann von einer Frau. Und sie muss dann in den Schönheitswettbewerb, wo Miss America, Miss USA erkoren wird, und sie ist da undercover und muss alles machen, was Frauen eben so machen, dass um einen Wettbewerb sich richtig schön machen. Das ist richtig ein lustiger Film. Und es gibt eine Szene, wo die Kandidaten eine ganz wichtige Frage beantworten müssen, nämlich, was ist das Wichtigste für unsere Gesellschaft? Und das zeige ich euch jetzt.
Was ist das Wichtigste für unsere Gesellschaft?
Weltfrieden. Härtere Bestrafung für Wiederholungstäter. Und... Weltfrieden.
Ah. Den finde ich immer noch lustig. Weltfrieden ist ein Wort. Frieden ist einfach ein Wort, das ein bisschen als eine Floskel daherkommt. Wir brauchen so viel, dass wir gar nicht mehr wissen, was es bedeutet. Es ist ein bisschen wie Liebe, oder? Das Wort Liebe braucht man die ganze Zeit und wir wissen gar nicht mehr, was es bedeutet. Also es ist auf der einen Seite eine Floskel und auf der anderen Seite ist etwas, wo wir zutiefst merken, dass es wir brauchen und wir nötig haben, weil uns fehlt der Frieden. Und ich kann euch offen zugeben, in den letzten Jahren haben sich in meinem Freundeskreis 1-2 Beziehungen derart verschlimmert, dass ein riesen Krach da ist. In meinem weit aussen Verwandtenkreis ist auch nicht mehr alles gut. Da ist Unfrieden da. Ich habe sicher auch Fehler gemacht. Aber ich habe versucht, das wieder gut zu machen. Es ist nicht gegangen, da ist Unfrieden. Und ich kenne inzwischen fast keine Verwandtschaft. In der ganzen Seelsorge, die ich mache, wo nicht massive Konflikte vorhanden wären. Ich glaube, die meisten von uns, wenn nicht wir alle, wissen, was Unfrieden bedeutet in unserem Leben. Und wir brauchen es unbedingt. Und es ist in so eine Welt rein, wo Weihnachten reinkommt, wo Advent reinkommt und wo die Engel etwas aussagen über das Jesuskind, das geboren wird und sagen Ehre und Herrlichkeit, da haben sie gesungen. Gott in der Höhe und Frieden auf der Erde für die Menschen, auf denen sein Wohlgefallen ruht. Und wenn wir verstehen, was das für eine Art von Frieden ist, dann müssen wir hineinschauen ins Alte Testament. Weil das Neue Testament baut immer auf dem Alten Testament auf und braucht das, was dort vorhanden ist. Das war ja die Bibel der Juden damals. Und wenn wir jetzt ins Alte Testament schauen, was Frieden bedeutet, da kommen wir auf ganz interessante Sachen. Und es hängt alles an dem Wort Shalom. Wer hat das Wort schon mal gehört? Kennt ihr das Wort? Shalom wünscht man sich, oder? Man wünscht sich Shalom. Und man muss da die farbigen Buchstaben anschauen, Konsonanten, also SLM. Das ist so das Wurzelwort, die Wurzelbedeutung von dem Wort. Sie haben früher nur die gelben Buchstaben geschrieben, die Juden im Alten Testament. Und irgendwann haben sie dann noch die anderen dazu angetan. Also wenn ihr irgendwo einen hebräischen Text lest, wo nur SLM steht, dann musst du nicht denken, sie haben so geredet miteinander. Sie haben nicht gesagt, schlimm oder so. Sondern sie haben Shalom gesagt vielleicht. Oder das ist wie bei Yahweh. Wir wissen nicht, ob sie gesagt haben Yahweh oder Jehova. Wir haben so diese Buchstaben. Und die sind das Wurzelwort. Und das Wurzelwort bedeutet vollständig machen. Also wenn Shalom kommt, dann wird etwas, was nicht vollständig ist, wird ganz. Das, was fehlt, ist jetzt drin. Das, was kaputt ist, ist geflickt. Das Leben darf wieder so werden, wie es eigentlich gedacht ist. Und mir ist nichts besser in Sinn, als das zu illustrieren mit dieser Kuh. Da. Das ist ein Puzzle. Und das ist dein Leben, oder? Das bist du. Also, du bist nicht eine Kuh. Du musst dir jetzt vorstellen, das ist... Du wärst da im Bild, aber wir haben einfach kein anderes Puzzle gefunden. Oder das bin ich, okay? Und in meinem Leben hat es verschiedene Teile da fehlen gewisse Sachen, Beziehungen, die kaputt gegangen sind. Vielleicht fehlt an Finanzen oder es ist Gesundheit. Es hat immer wieder Sachen, die fehlen. Und Shalom ist dann, wenn da was fehlt, wieder reinkommt in dein Leben. Dein Leben wieder vollständig wird, wenn das, was nicht vorhanden ist, wieder da ist. Wenn du wieder ganz wirst, wenn das Bild von deinem Leben wieder stimmig wird, dann ist Shalom. Und wir möchten anhand von ein paar Beispielen das auch anschauen miteinander im Alten Testament. Wir haben den Nehemia, das war einer, der gekommen ist, um die kaputte Mauer um Jerusalem wieder aufzubauen. Und er sagt dann, und die Mauer wurde am 25. Tage des Monats Elul in 52 Tagen Tislam. Seht ihr die Buchstaben? SLM? Das ist Shalom. Also die fertiggestellt heisst es. Also die Mauer war kaputt gewesen und sie tönt die Mauer verschalomisieren. Okay? Die Mauer kommt Shalom über. Da, was kaputt ist, ist jetzt geflickt. Da, was nicht da ist, ist jetzt da. Und bietet jetzt einen Raum von der Sicherheit. Innerhalb von diesen Mauern ist Sicherheit, da kann man sich frei bewegen, der Feind kann nicht mehr einfach reinkommen. Und hinter dem Wort Shalom, wenn Shalom da ist, dann ist eine von den Sachen, die da ist, ist Sicherheit. Dann kannst du in Sicherheit auf die Straße. Und ich habe mal ein Bild mitgenommen von zwei Kindern, die in die Schule laufen. Das ist bei uns in der Schweiz möglich. Bei uns ist Sicherheit dafür da. In anderen Ländern gehen die Eltern immer mit ihren Kindern und laden sie abladen bei den Türen von der Schule, weil es nicht sicher ist. Es ist kein Shalom, es ist keine Sicherheit auf der Straße. Und Shalom ist da etwas von Sicherheit, wo Schutz da ist. Und wir sehnen uns alle, an einem Ort zu wohnen, wo Shalom vorhanden ist. Oder wir schauen ein zweites Beispiel an. Da redet ein Prophet mit einer alleinerziehenden Frau. Sie hat Kind und sie hat viele Schulden, sie hat Geldprobleme. Und er sagt ihr, du musst den Krug Öl nehmen und es wird immer genug Öl rauskommen. Einfach Öl wird kommen und du füllst die Krug und verkaufst die dann. Und dann machst du etwas, geh hin, verkaufe das Öl und salmi, bezahle, das ist wieder das Wort, Shalom, deinen Schuldherrn. Du aber und deine Söhne nährt euch von dem Übrigen. Und ich glaube, man versteht jetzt, was da passiert. Der das Geld ausgelehnt hat, dem hat das Geld gefehlt, der kommt jetzt das Geld über. Wenn er einen Guten ist, ist er froh, wenn er die Frau so halb versklavt, will er es vielleicht gleich nicht, aber da wird wieder das finanzielle Gleichgewicht hergestellt. Das ist Shalom, wenn finanziell das wieder stimmt und genug ist für die Frau zum Leben. Und das ist etwas, was Shalom auch bedeutet, ist einfach, dass genug Geld da ist. Dann ist Shalom, dann ist da, was nötig ist zum Leben. Um deine Schulden vielleicht zurückzahlen, wenn du Schulden hast. Oder in aller Schlichtheit, um genug zu essen kaufen, zum Kochen. Für dich und deine Kinder. Dann ist Shalom. Da wollen wir alle. Wir wollen alle genug Finanzen haben. Wir wollen alle Shalom. Wir wollen alle genug haben, um können essen. In der Küche etwas Feines zubereiten. Ein weiteres Beispiel. Der König Nebukadnezar hat die Juden entführt von Judäa, von Jerusalem, und hat sie deportiert in ein anderes Land und hat das auf eine grausame Art und Weise da. Und später richtet Gott das Volk der Babylonier. Und er sagt etwas Interessantes. So will ich ihnen, der Babylonier, Silanti, vergelten, Shalom, nach ihrem Verdienst und nach den Werken ihrer Hände. Also, da war etwas nicht in der Ordnung, da war keine Gerechtigkeit vorhanden, mangelnde Gerechtigkeit. Und es soll Shalom hineinkommen in diese Situation, nämlich es soll jetzt wieder Gerechtigkeit hergestellt werden. Die Vergeltung Gottes, und bitte hört jetzt auf den Satz, das Gericht Gottes bringt Shalom, bringt Frieden. Die Gerechtigkeit, die fehlt, ist jetzt wieder hergestellt, es ist wieder Frieden. Und wir als Christen glauben ja, dass am Schluss der Zeit Gott sein Friedensreich wird aufrichten. Das Gericht Gottes wird das Resultat haben, dass wieder Frieden da ist. Shalom. Hast du dir das Gericht Gottes schon mal so vorgestellt? So haben wir es uns dargestellt, da an dieser Stelle. Und nach dem sehnen wir uns auch alle, dass Frieden, dass Shalom kommt auf die Völker von dieser Welt. Das ist dringend nötig, dass wieder ausgleichende Gerechtigkeit stattfindet, damit es wieder recht ist. Dass wieder das Recht geguckt ist, was aus der Balance ist, was ungerecht war. Nach dem sehnen wir uns alle. Wer will denn schon kein Shalom? Wir alle wollen Shalom. Nochmal ein weiteres Beispiel. Der Josef war ein junger Mann, der entführt worden ist oder wegdeportiert worden ist von Judäa nach Ägypten. Er ist von seinen Brüdern verkauft worden als Sklave. Und später haben seine Brüder zu wenig zu essen und die Familie von Jakob haben zu wenig zu essen und sie kommen auf Ägypten. Und dann gibt es ein interessantes Gespräch. Und der Josef, der merkt, dass seine Brüder kommen und er will wissen, wie geht es seinem eigenen Vater. Und er sagt, Shalom ist eurem alten Vater. Also wie geht es eurem Vater? Damit hat er herausfinden, wie geht es meinem alten Vater. Wenn ihr in den deutschen Übersetzungen schaut, dann seht ihr dort, geht es eurem Vater gut? Das ist auch noch werden lesen, aber das Wort dahinter ist Shalom. Lebt er noch? Sie antworteten, es ist Shalom unserem Vater und er lebt noch. Und da haben wir mindestens drei Elemente, die drinstecken, nämlich das eine ist einfach Gesundheit. Er wollte wissen, geht es meinem Vater gut, gesundheitlich? Ist er noch fit? Hat er noch, mag er noch und so, oder? Und wir haben ja ein ausgeklügeltes System für Gesundheit in unserem Volk. Da geht es auch um Shalom. Aber er wollte noch mehr wissen. Er wollte wissen, geht es allgemein? Hat mein Vater genug zum Leben? Hat er noch Kamel, um von einem Ort zum anderen zu gehen? Oder hat er noch ein Büsschen zum Umfahren damit? Hat er ein Haus zum Wohnen? Ich habe da ein Haus genommen, wo ich unbedingt einmal drin wohnen will. Das ist da ganz auf der Nähe. Ich fahre immer wieder regelmäßig geifernd an dem Haus vorbei. Du tust vielleicht dein Haus in das Bild rein, gell? Aber der Josef fragt, hat mein Vater Shalom, hat er ein Häuschen zum Wohnen? Ist er gesund? Hat er Transportmittel? Hat er einen Ort zum Wohnen? Und noch ganz ein wichtiger Punkt, ist die Familie intakt? Wie sind die Familienbeziehungen? Sind die in der Ordnung? Ist Frieden? Ist Shalom bei meinem Vater im Haus? Und die Brüder sagen, ja, es ist Shalom. Und ja, der Josef hat natürlich gewusst, das ist keineswegs Shalom. Ihr habt mich verkauft, kürzlich. Aber das ist das, was mit Shalom drinsteckt. Also, wir sehnen uns alle nach dem, dass wieder Shalom hineinkommt, dass wieder Frieden in unsere Ehen, in unsere Familien, in unsere Verwandtschaften, in unsere Kollegen und Freundschaften hineinkommt, dass wieder das, was fehlt, wieder vorhanden ist, dass Shalom hineinkommt. Wir sehnen uns nach unserem Häusli. Vielleicht ist es ein Wöhnigli. Wir sehnen uns nach einem Auto, um herumfahren. Das ist wohl ganzheitliches Wohlbefinden. Das ist Shalom. Das ist eine tiefe Sehnsucht in uns. Wir sehnen uns danach, wieder dürfen gesund sein. Wenn Shalom in dein Leben kommt, sagt die Bibel, dann darfst du wieder gesund sein, auch physisch. Wettest du das Shalom? Wir schauen nochmal ein Beispiel an. Der Mose ist ein überforderter und überarbeiteter Leiter vom Volk Israel in der Wüste und hat alle Rechtsprechung gemacht. Und dann kommt sein Schwiegervater zu ihm und sagt, Mose, du reibst dich auf, ich gebe dir einen Tipp, löse es, indem du delegierst. Und dann sagt der Schwiegervater, wirst du das tun, meinen Tipp annehmen, so kannst du ausrichten, was Gott dir gebietet. Dann kannst du da machen, was du eigentlich den Auftrag hast dazu. Und dieses ganze Volk Israel kann mit Salom, mit Shalom, mit Frieden an seinen Ort kommen. Da geht es also darum, dass innerhalb von einem Volk Frieden ist und ein gutes gesellschaftlicher Umgang, dass gesellschaftlicher Frieden vorhanden ist. Eben gerade nicht das, nicht Anarchie. Anarchie wäre das Gegenteil von Shalom. Sondern, dass wir in einem gesellschaftlichen Frieden können Umgang haben miteinander. Unterschiedliche ethnische Gruppen, unterschiedliche Interessensgruppen, auch unterschiedliche Religionen und Überzeugungen, dass da könnte der Fall sein, da wäre Shalom. Und dann noch ein letztes Beispiel. Der Herr gab Salomo Weisheit, ist einer der weisesten Könige gewesen, wie er ihm zugesagt hatte. Und es war Shalom, Friede zwischen Hiram, das ist ein anderer König von einem anderen Volk, und Salomo, und sie schlossen miteinander einen Vertrag. Also da geht es darum, dass kein Krieg ist zwischen diesen beiden Völkern und kein Krieg, Shalom, heisst mehr wie einfach kein Krieg. Shalom heisst, man hat auch Umgang miteinander, man gab Verträge, man unternimmt etwas miteinander. Die zwei, der Salomo und der Hiram, die haben Arbeiter austauscht, der Salomo hat Holz geholt und Arbeiter beim Hiram zum Tempel bauen. Also das heisst, Frieden, Shalom-Frieden, ist mehr einfach, wir knallen nicht aufeinander. Wir schiessen nicht aufeinander, sondern wir verbinden uns verbinden durch gemeinsame Projekte, durch Verträge. Und da klingt es bei der einen von euch vielleicht an. Die EU war so ein Versuch, mindestens am Ursprung. Wir hatten zwei Weltkriege in Europa und haben gesagt, das kann nicht mehr so weitergehen. Wir verbünden uns oder verbinden uns auf eine bestimmte Art und Weise. Und wir haben wirklich in Europa, wenigstens in Westeuropa, haben wir So lange keinen Krieg mehr gehabt, wie ich meinte, nie in der Geschichte von unserer Gegend. Und das ist eine Frucht von dieser Art von Erkenntnis. Jetzt, du kannst EU-Kritiker sein von mir aus, vielleicht hätte man es auch noch anders lösen können. Und die EU ist nicht vollkommen, das ist alles klar. Aber es geht darum, dass Frieden mehr ist als nur die Abwesenheit von Krieg und Waffeneinsatz. Sondern man macht auch etwas miteinander. Und das sehen wir in Europa, denke ich, auf eine gute Art und Weise. Und ich habe heute auch ein Bild mitgebracht von Syrien. Von dieser Gegend, wo der Vers vorhin auch darüber redet, der Hiram ist aus selber einer Gegend gekommen. Das ist das, was wir nicht wollen. Wir sehnen uns nach Shalom, nach Frieden. Und wenn man so Frieden versteht, dann ist die Frage, wer will denn nicht Shalom? Wir alle wollen das. Und die Frage ist, warum haben wir denn keinen Frieden? Warum ist denn so vieles kaputt? Und jetzt möchten wir noch eine weitere Stelle aus dem Alten Testament anschauen, die auf den Kern des Problems geht. Weil je nach Weltanschauung, je nach Religion, kommen völlig unterschiedliche Antworten. Aber je nachdem, was das Problem wirklich ist, verheben die Lösung oder verheben sie eben nicht. Und ich lese noch jetzt aus Jesaja 57 vor. Ein Vers, den die einen von euch vielleicht kennen. Denn so spricht der Hohe und Erhabene, der ewig wohnt, dessen Name heilig ist. Seht ihr schon, da ist Gott irgendwo da oben, gell? Ich wohne in der Höhe und im Heiligtum. Und bei wem auch noch? Und bei denen, die zerschlagenen und demütigen Geistes sind. Auf das ich erquicke den Geist der Gedemütigten und das Herz der Zerschlagenen. Jetzt, wenn wir da lesen, denken die meisten instinktiv, das sind Opfer von Misshandlungen oder das sind Gedemütigte oder das sind Zerschlagene. Lesen wir mal weiter. Was wir auf jeden Fall sehen, da ist, dass eine Botschaft von grossem Trost und Erbarmen Gottes vorhanden ist. Aber wir lesen jetzt weiter, was sind denn da Führung und wie empfindet und reagiert Gott auf die, die sich ihnen erbarmen tut? Denn ich will nicht immer da hadern und nicht ewiglich zürnen. Hä? Gott ist zornig auf dir? Gsi? Oder ist es noch? Sonst würde ihr Geist vor mir verschmachten und der Lebensodem, den ich geschaffen habe. Die würde dann nicht überleben, wenn ich weiter so zornig bin. Ich war zornig über die Sünde ihrer Habgier und schlug sie und verbarg mich und zürnte. Aber trotzdem, dass ich sie züchtigte, sagt der Gott, gingen sie treulos die Wege ihres Herzens. Und jetzt stoppe ich das Lesen von dieser Textstelle. Da sind wir an dem, was die Bibel als das Grundproblem anschaut. Wenn ihr in der Evolutionstheorie fragen würdet, würdet ihr sagen, ja, das Problem, dass Unfrieden da ist, ist, weil es einen Kampf gibt zwischen den Spezies, zum stärker werden, zum Beispiel. Oder in den östlichen Religionen wäre es eher das negative Karma. Oder die postmodernen Ansätze würden sagen, es gibt strukturelle Ungerechtigkeit. Die Schuld ist immer der Beamte da zu Frauenfeld, dass es mir nicht gut geht. Es ist immer in der Struktur außen irgendwie so. Aber die Bibel sagt, nein, der Kern des Problems ist im Herz des Menschen. Der Mensch lebt eben in rebellischer Autonomie von Gott. Das ist das, was wir im dritten Kapitel der Bibel sehen. Ein Mensch ist auch gut gegangen, der hat Shalom gehabt. Und dann sagt der Mensch, ich gehe in die Rebellion. Die Bibel sagt, und das ist ja etwas, was dir vielleicht nicht gefällt. Aber die Bibel sagt letztlich, du Mensch lebst als Feind von Gott. Du bist in der Rebellion, in der Autonomie von ihm. Ich bringe ein Beispiel aus dem Neuen Testament, das beschreibt, Römer 8, Vers 7, denn der menschliche Eigenwille steht dem Willen Gottes feindlich gegenüber. Er unterstellt sich dem Gesetz Gottes nicht und ist dazu auch gar nicht fähig. Das ist eine krasse Aussage, die wir hier haben. Scheinbar haben wir uns in eine Situation manövriert, wo wir wie gar nicht mehr fähig sind, uns auf Gott einzulassen und aus der rebellischen Haltung rauszukommen. Und es ist mir jetzt eigentlich nicht so wichtig, ob du diese Botschaft das erste Mal hörst oder die vielleicht schon ein paar Mal gehört hast, ob du schon lange in die Kirche kommst oder nicht. Aber prüf dein Herz einmal. Könnte es sein, dass da dein Verhältnis zu Gott beschreibt, im Moment in deinem Leben? Du wüsstest eigentlich, was du müsstest, damit es gut kommt in deinem Leben. Aber was du machst, ist das Gegenteil. Warum? Weil der Mensch lebt und du lebst in rebellischer Autonomie von Gott. Oder Frieden willst? Ja, ja, das Auto und alles Mögliche. Aber auf keinen Fall unter Gottes Bedingungen. Wir lesen wieder und gehen wieder zurück zum Text in Jesaja. Und da kommt Hoffnung rein. Weil über diese Art von rebellisch agierenden Menschen kommt das Erbarmen Gottes rein. Gott erbarmt sich über dich und mich. Das ist eine wunderbare Botschaft. Sie, die Menschen, gingen treulos die Wege ihres Herzens. Ihre Wege habe ich gesehen, sagt denn Gott, aber ich will sie heilen und leiten und ihnen Trost Asalem wiedergeben. Da haben wir wieder das Wort. Shalom soll kommen. Ihnen fehlt Trost, darum gebe ich ihnen Trost. Ihnen fehlt etwas ganz Wichtiges. Trost. Ich gebe ihnen Shalom, ich gebe ihnen Trost. Etwas, was nicht vorhanden ist und was wesentlich zu ihrem Leben gehört, gebe ich ihnen jetzt. Und denen, die da Leid tragen, will ich Frucht der Lippen schaffen. Da schauen wir ein anderes Mal vielleicht an, was das bedeutet. Shalom, Shalom, denen in der Ferne und denen in der Nähe, spricht der Herr. Ich will sie heilen. Gott möchte uns heilen von unserer rebellischen Autonomie, von unserer Feindschaft vor ihm. Und dann sagt der Text, aber die Gottlosen sind wie das ungestüme Meer, das nicht still sein kann und dessen Wellen Schlamm und Unrat auswerfen. Also wenn du ohne Gott lebst, wenn du gottlos lebst, dann kommst du nicht in die Ruhe, nicht in Shalom hinein. Die Gottlosen haben keinen Shalom, keinen Frieden, spricht mein Gott. Und da sehen wir den Lösungsansatz der Bibel. Je nachdem, was du glaubst, was richtig ist und was das Problem ist, wirst du auf andere Lösungen kommen. Die Bibel sagt, Shalom erleben heisst zuerst Shalom mit Gott finden. Erst wenn du Frieden mit Gott schliessest, kann sein umfassender, sein ganzheitlicher Frieden, sein Shalom, sein Wohl in dein Leben nie kommen. Und weil es ohne Gott da nicht gibt, redet das Alte Testament auf Weihnachten her, davon, dass ein Kind wird kommen, das wird herrschen. Das ist wieder eine bekannte Weihnachtsgeschichte oder Weihnachtstext. Denn uns ist ein Kind geboren, das ist von Jesus dreht, denn prophetisch, ein Sohn ist uns geschenkt. Und was macht er? Er wird die Herrschaft übernehmen. Man nennt ihn wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedensfürst, Shalomfürst. Man muss immer fragen, was für eine Art von Herrschaft lebt denn jemand? Es gibt gute und es gibt nicht so gute Herrschaft. Was für eine Art lebt er? Er ist ein guter Ratgeber. Ein starker, einer, der dich schützen kann. Ein ewiger Vater. Ein Vater, der dich nie wird verlassen. Nie. Und ein Fürst vom Frieden. Er wird den Frieden aufrechterhalten. Shalom. Er wird seine Herrschaft weit ausdehnen und dauerhaften Shalom bringen. Ich schreibe schon gar nicht mehr an, wie es eigentlich im Text steht. Shalom ist da. Auf dem Thron Davids wird er regieren und sein Reich auf Recht und Gerechtigkeit gründen. Jetzt und für alle Zeit. Der Herr, der allmächtige Gott, wird dies eintreffen lassen. Leidenschaftlich verfolgt er sein Ziel. Das ist Weihnachten. Gott bricht ihnen in eine Welt, die gefüllt ist mit Menschen, die ihm findlich eingestellt sind. Und die sagen, ich bleibe in der Autonomie von ihm. Und er kommt und erbarmt sich und will sie heilen. Und er will dich und mich auch heilen von unserer letztlichen Rebellion gegen ihn. Und wenn Jesus dann nachher kommt und predigt, ruft er genau zu dem auf. Ich bringe euch einfach ein Beispiel. Predigt von Jesus kann man so zusammenfassen. Die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Das Reich, das Friedensreich. Aber man muss sich eben in sein Reich hineinbegeben. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Also Jesus sagt, wenn du Shalom willst, dann musst du Frieden haben mit Gott. Dann musst du deine Knie beugen. Und sagen, ich nehme dich als Herr an. Ich komme in dein Reich. Da bist du der Herr und nicht in rebellischer Autonomie leben. Und Jesus ruft zur Buße auf. Er sagt, anstatt in die Richtung zu laufen, lauf jetzt in die Richtung, lebe so, wie ich möchte. Und da möchte ich etwas unterstreichen. Wenn man sagt, Jesus bringt Frieden in dein Leben und in dein Herz, denken viele, da müssen positive Gefühle sein. Und wie merke ich, ob jetzt Frieden von Jesus in mein Leben kommt, dann, wenn positive Gefühle da sind. Ich würde mal vorschlagen, dass es da möglicherweise sich nicht so gut anfühlt. Wenn ein Rebell sagt, ich will eigentlich nicht, aber ich büge jetzt meine Knie. Weil ich weiss, dort fährt Frieden an. Dann fühlt sich das möglicherweise nicht gut an. Oh, ohne Jesus leben, da fühlt sich gut an. Das ist cool. Aber Jesus ruft uns in die Busse und sagt, meine Finde, wendet euch mir zu. Und er macht es mit Güte. Im Römerbrief lesen wir, weißt du nicht, du Sünder, dass Gottes Güte dich zur Umkehr bewegt. Gott ist gut, du kannst keinen besseren König über dir haben als Jesus. Wirklich nicht. Du kannst weit suchen. Alle anderen Herrscher werden dein Leben ruinieren. Jesus allein wird dich dazu führen, dass du aufblühen kannst als Mensch und in seinen Shalom hineinkommst. Aber es wird sich möglicherweise nicht gut anfühlen am Anfang. Ich will uns schützen davor, dass wir denken, ich erlebe den Frieden von Jesus erst dann, wenn es sich gut anfühlt. Und es kann sein, dass du ein paar Entscheidungen in deinem Leben musst treffen musst, wo du sagst, ich komme zurück in die Herrschaft von Jesus und sich das gar nicht gut wird anfühlen. Aber es wird der erste Schritt sein in die richtige Richtung. Römer 5 lesen wir, da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir, was haben wir denn? Frieden mit wem? Frieden mit Gott. Durch unseren Herrn Jesus Christus. Wie kannst du Frieden mit Gott bekommen, indem du Buße tust, umkehrst und an Jesus Christus glaubst? Und Jesus sagt, ich gebe euch meinen Frieden, der Vers haben wir schon gehört am Anfang vom Gottesdienst, einen Frieden, wie ihn die Welt nicht geben kann, es ist eine einzigartige Qualität. Und es ist auch eine Qualität von Frieden, die dazu führt, dass wenn du Jesus nachfolgst, du vielleicht in anderen Bereichen deines Lebens neue Konflikte wirst haben. Das ist das, was wir vorhin gesagt haben. Wir möchten für verfolgte Christen auch beten. Und es kann sein, dass wenn du mit Jesus lebst, dass es in einem Bereich von deinem Leben, in deiner Familie, Leute dich ablehnen. Jesus redet von dem. Er sagt, ich bin gekommen, nicht zum Frieden bringen immer, sondern Auseinandersetzung. Jetzt im Römerbrief lesen wir, wenn es möglich ist und soweit es an euch liegt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Da haben wir einen Auftrag als Christen, das ist keine Frage. Aber Frieden wird sich nicht immer gut anfühlen, weil es wird möglicherweise zu Konflikten führen mit Menschen, die das nicht so cool finden, dass du plötzlich jetzt da machst, was richtig ist. Oder an Jesus glaubst. Ich weiss von einigen von uns, wo sie zum Glauben gekommen sind, in der Familie grosse Auseinandersetzungen angefangen haben. Da ist vielleicht da, wo auch der Preis ist vom Glauben. Aber grundsätzlich fährt etwas an, wenn du in Frieden kommst mit Gott, deine Sünden bekennst, Buße und Umkehr lebst und deine rebellische Haltung am Altar Gottes sein lässt. Dass Gott dich möchte immer mehr reinführen, dass es wieder ganz wird in deinem Leben, dass es wieder wohl wird. Dass da, wie, wer du eigentlich bist, also eben, denk jetzt nicht an das Bild, sondern an dich. Da, wie du eigentlich gedacht bist, wieder darf anfangen. Und darum ist Weihnachten und Advent so eine wunderbare Geschichte. Ehre und Herrlichkeit, Gott in der Höhe und Frieden auf der Erde für die Menschen, auf denen sein Wohlgefallen ruht. Wie findet Gott Wohlgefallen an dir, indem du ihm vertraust und dich in sein Reich hineinbegibst und deine Knie beugst vor ihm? Und das ist Barmherzigkeit Gottes. Er möchte dich und mich heilen von unserer rebellischen Haltung und uns hineinführen in Frieden, den er bereit hat für uns. Und darum ist heute beim Advent die gleiche Frage, die Jesus dir stellt. Er sagt, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nachher herbeigekommen. Im Kommen von Jesus bis zum heutigen Tag ist das Reich Gottes, das Friedensreich, näher. So näher, dass du trainieren kannst. tut Buße und glaubt an das Evangelium. Und das ist die Frage, die Jesus dir stellt. Gibt es Bereiche in deinem Leben, wo du noch einmal müsstest deine Knie beugen vor ihm? Wo du, wenn du zugeben und ehrlich bist, da habe ich in der Rebellion gelebt gegenüber Jesus. Und der Grund, warum Frieden nicht reinkommt in mein Leben, ist, weil ich letztlich Jesus auf Abstand halte. Oh, ein Teil vom Frieden, den gibt, da will ich. Aber bitte schön in der Autonomie vor dir, Jesus. Wenn da dein Leben ist, dann möchte ich jetzt mit dir beten. Wir werden auch nachher dann noch ein Lied hören, wo du einfach mit dem kannst gehen kannst. Und das kann sein, dass das bei dir das erste Mal ist, wo du das hörst, aber es kann sein, dass du es ein paar Mal gehört hast. Und du einfach merkst, da hat mich Gott entlarvt und er lockt mich mit seiner Barmherzigkeit zu sich. Und so möchte ich jetzt für dich beten. Wir sind einen kurzen Moment still. Jesus, wenn wir an unser Leben denken, so erkennen wir, dass wir in der Rebellion vor dir durchs Leben durchgegangen sind. Und so vieles, was du uns möchtest geben, haben wir wollen, aber dich selber haben wir nicht wollen. Und schon gar nicht deine Herrschaft. Aber deine Herrschaft ist gut. Du möchtest uns heilen von unserer Autonomie und unserer Feindschaft dir gegenüber. Weil du dann ans Kreuz gegangen bist, Jesus, ist das möglich geworden, dass wir durch das Vertrauen oder Glauben an dich wirklich Frieden haben mit Gott, mit dir. Und dafür möchten wir dir danken. Und wir bitten dich um die Gnade, dass unser Herz kann erobert sein von dir. Vielleicht zum allerersten Mal in unserem Leben. Und vielleicht in einem Bereich von unserem Leben, wo wir, wenn wir ehrlich sind, merken, da lebe ich ganz und gar und entschlossen in der Autonomie von dir, Jesus. Gewinn du unser Herz ganz neu durch deinen Geist. Und schenk, dass wieder Weihnachten wird. Und da, was da in diesem Vers steht, nämlich, dass dann, wenn ein Mensch umkehrt, der Vater verherrlicht wird, schenk, dass das der Fall sein darf heute. Hilf uns, Buße zu tun. Hilf uns, unsere Sünden zu bekennen und umzukehren. Und wieder anfangen, mit dir zu leben, Jesus. Damit dein Shalom, Frieden in unser Leben, in unser Umfeld, in unsere Gesellschaft und in diese Welt hineinkommen. Und wir bitten dich auch um Schutz. Wir bitten dich um so eine schalomisierte Wand. Um uns herum, aber gerade auch um die Christen herum, die wegen ihrem Glauben auch verfolgt werden. Wir bitten dich, dass sie dein Shalom erleben dürfen. Herr, bis hin zum letzten Atemzug, wenn es nötig ist. Und bitte dich um diese Erbarmen, um deinen Shalom-Schutz. Und wir danken dir für deine Gegenwart. Wir danken dir für Weihnachten. Wir danken dir für Advent. Wir danken dir, dass wir uns in deiner Art und Weise mit dir auseinandersetzen, Jesus. Wie wir es jetzt vielleicht in der letzten Zeit nicht so gemacht haben. Erreich du unsere Herzen und unsere Gedanken wieder ganz neu. Wir bitten dich. Amen.